Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Empathie. Heute ist mein Gast, der Autor dieses Buches, Dirk C. Fleck.
Grüß dich, Rüdiger.
Dirk, ich würde gerne ein Interview heute mit dir machen, das fast nur auf Fragen beruht. Ich möchte dich heute ein bisschen ausquetschen.
Ja, nur zu.
Einverstanden?
Ja.
Die erste Frage, die ich dir stelle, ist, hat Aufklärung heute überhaupt noch eine Chance? Versandet die nicht immer? Sind die anderen nicht viel zu mächtig? Die großen Medienanstalten?
Ja, also für denjenigen, der Aufklärung betreibt, ist es häufig die einzige Möglichkeit, mit sich selbst in Frieden zu leben. Und das tue ich auf diese Weise. Welche Wirkung es draußen erzielt, wage ich nicht zu beurteilen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, schlägt die Botschaft nur sehr, sehr schwer durch. Obwohl ich sagen muss, dass durch die alternativen Medien in einem ziemlichen Tempo ein neues Bewusstsein erwächst, das ich so vor 20 Jahren, als ich als Mahnwesen unterwegs war, noch nicht verstehen konnte.
Hm. Aber ich sehe das ja auch, dass es, also die schießen wie Pilze aus dem Boden, kann man sagen. Ne? Da gibt es auch ganz viele seltsame Kanäle drunter. Ist ja egal, Hauptsache die Leute haben eine neue Information. Aber das Problem, was ich sehe in der sogenannten Aufklärungsbewegung oder was Aufklärung überhaupt leisten kann, ist, dass die meisten immer nur im eigenen Sumpf sind oder in der eigenen Blase sind, dass sich das wenig vergrößert und dass die Macht der Medienkonzerne, die ist so gigantisch, die Macht der Bildung, also der Bildungssysteme an sich, Schule meine ich damit, was den Leuten erklärt wird über die Welt oder wie sie die Welt zum ersten Mal erfahren, wie die Geschichte der Menschheit ist und so weiter, dagegen anzugehen mit unseren Informationen, das ist teilweise ja wirklich eine Sisyphusarbeit. Und da frage ich mich oft, hat Aufklärung eigentlich eine Chance? In der Schule wird ja oft erklärt, Immanuel Kant, wir sollen uns aufklären. Also wir sollen irgendwie so, wir sind in einer Aufklärungswelt. Aber die Wahrheit ist, es stimmt ja gar nicht.
Ja, ich denke, dass man Aufklärung nicht nur mit Fakten und über die intellektuelle Schiene leisten sollte, sondern muss meiner Ansicht nach dort ansetzen, wo das emotionale Potenzial angesprochen wird. Und wir leben, was das betrifft, in einer sehr günstigen Situation, weil der Überdruss an diesem System einfach sich Platz greift. Auch wenn die Leute nicht genau analysieren und die Zusammenhänge kennen, die man ihnen ja liefern kann, so ist das Bedürfnis, für sich selbst einen anderen Zugang zum Leben zu finden, also zur Lebensqualität, sehr stark ausgeprägt. Und das ist eine Chance. Also wenn ich zum Beispiel meinen Artikeln aufkläre, dann tue ich das immer aus der Warte eines Menschen, der das Leben schätzt, der das Wunder des Lebens genießt und für wert erachtet. Also, dass auch klar wird, was es zu verteidigen gilt. Und ich denke, dass die Leute da am besten reagieren, weil sie sich getroffen fühlen in ihren Gefühlen eben und nicht in ihrem Verstand so sehr.
Haben die Menschen vielleicht zu wenig Illusionen über ihr eigenes Leben? Ich meine positive Illusionen. Haben die Menschen vielleicht zu wenig eine Vorstellung von dem, was aus ihrem eigenen Leben werden könnte oder werden soll nach ihrem Plan? Haben die keine Pläne?
Naja, das war im Grunde genommen im ganz frühen Kindesalter alles angelegt und wurde dann durch dieses Erziehungssystem platt gemacht. Und sich daraus zu befreien, da brauchen die meisten wirklich Hilfestellung, um sich zu erinnern. Das ist ja ein großes Erinnern. Ja, wenn du einen emotionalen Zugang zum Leben wiedergewinnen willst, dann musst du dich daran erinnern, was es dir wirklich bedeutet. Schau mal, ist es so simpel. Unser Gastspiel ist sehr kurz auf diesem Planeten. Und das sich bewusst zu machen, führt schon mal dazu, dass du die Zeit mehr schätzen lernst, die dir zur Verfügung steht. Und wenn du die Leute jetzt ich bin kein Messias und kein Prophet und ich bin auch niemand, der sich jetzt versteht als jemand, der die Leute besser machen will, sondern ich rede aus meiner Seele, aus meiner Befindlichkeit heraus, in der Hoffnung, dass es viele Menschen gibt, die das ähnlich sehen, die das teilen. Und davon bin ich auch überzeugt. Also ich gehe nicht didaktisch vor, sondern ich gehe emotional vor.
Intuitiv,
ja. Intuitiv, ja. Mhm.
Wäre es auch vielleicht wichtig für uns Menschen, ein Tabuthema zu brechen, nämlich das des Todes. Also weil du hast gerade angesprochen mit der Endlichkeit. Wir sind ja hier alle 80, 90, vielleicht 100 Jahre auf diesem Planeten. Das ist ja eine ganz, ganz kleine Zeit eigentlich nur. Wir glauben aber immer in dem, wie wir leben, wir seien Unsterbliche, ja. Weil wir nie darüber nachdenken.
Ja, also es gibt ja nicht nur die Lebenserwartung, dass die Leute davon ausgehen, sie werden 70, 80 Jahre alt, sondern wir befinden uns alle miteinander, ich vergleiche das immer mit so einem Schüttelrost. Und so werden wir von der Geburt bis zum Tod durchgeschüttelt. Aber, und das vergessen die meisten Leute, es gibt so viele Imponderabilien, die uns das Leben nehmen können. Unfälle, Krankheiten, ja, was weiß ich alles. Und plötzlich bist du weg. Und diese Möglichkeit, aus dem Leben genommen zu werden, und zwar jederzeit, machen sich die wenigsten bewusst. Wenn du es dir bewusst machen würdest, dann wäre das, was du mit deinen Sinnen wahrnimmst, sehr viel kostbarer.
Brauchen wir dafür ein anderes Bewusstsein oder eine andere Bewusstwerdung über uns Menschen selbst? Also sollten wir, die meisten, ich sag mal anders, die meisten Menschen, Kindergarten, Schule, Arbeit etc., dann ist man gefesselt von all diesen Sachen, die man für diese Gesellschaft machen muss und so weiter und so fort, ist ganz platt gesagt. Müssen wir uns auch eine andere Vorstellung von uns, oder sollten wir uns auch einmal eine andere Vorstellung von uns selbst machen, nämlich die, dass wir Menschen sind, dass wir einzelne Wesen sind, die nicht nur funktionieren müssen, sondern die auch leben können.
Ja.
Ist es eher das? Auf also am Leben Fall. Teilhaben.
Also im Grunde sind die Zugänge zu dieser Art von Wahrheit sehr einfach. Und das versteht auch jeder. Wir, also du, oder ich jetzt, jeder für sich, ist das einzige Medium, das zur Verfügung steht, um die Umwelt zu begreifen, das Leben zu begreifen. Deine Sinne sind es, die dir die Welt präsentieren. Du bist das einzige Medium, du hast kein anderes Instrument. Und wenn dir das bewusst wird und du diese Sinne schärfst, dann nimmst du das Leben anders wahr. Das ist mir passiert und das ist eine große Freude und das gibst du dann auch freiwillig nicht mehr her. Das kannst du auch verteidigen dem System gegenüber, das sich ja hineinzwingt in eine Solidargemeinschaft, die manipuliert ist und ans Gehorchen dressiert wird. Daraus muss man sich befreien und ich kann nur jedem raten, es zu versuchen. Es ist nicht schwierig. Ja? Und es bringt Fantasie in die Gesellschaft. Du selbst wirst plötzlich ein Wesen, das, wenn es zu sich selbst gefunden hat, eine Ausstrahlung besitzt auf andere, die für mich, und daran glaube ich fest, mehr Wirkung erzielt als jedes politische Postulat.
Ja, weil man dann authentisch ist, ne?
Ja.
Die Gesellschaft macht uns quasi wie so ein trübes Wasser. Aus der Menschlichkeit macht sie etwas ganz Trübes.
Ja.
Und da wieder rauszufinden, um klar zu werden, das ist vielleicht der Weg, ne?
Also im Grunde genommen, das klingt jetzt alles so banal, vielleicht abgedroschen, aber es ist tatsächlich wahr. Alles, was das Leben im Innersten zusammenhält, ist Liebe. Nichts anderes. Und zwar nicht nur die Selbstliebe, die ich durchaus empfehle, ja, sondern auch die Liebe zu anderen Menschen und darüber hinaus eben zu allen Lebewesen. Das geht dann so weit, dass man auf dieser Reise, auf dieser Entdeckungsreise, die Liebe dir ja zeigt, ein anderes Verhältnis zu Tieren und zu Pflanzen gewinnt. Und letzten Endes auch zur Erde. Und jeder hat sein Tempo der Bewusstwerdung. Und ich möchte niemanden reinreden. Also da bin ich schon fast Buddhist, weil, okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig darzulegen. Aber ich glaube wirklich daran, dass wir hier sind, weil wir Teil eines großen Ganzen sind. Um jeden Aspekt dieses großen Ganzen einmal selbst gewesen zu sein, selbst in Erfahrung gebracht zu haben, damit wir zu einem übergeordneten Verständnis kommen, das uns dann aus dem Leid der Wiedergeburten erlöst. Aber ich weiß, dass es an dieser Stelle unwahrscheinlich viel Widersprüche gibt. Aber diese Frage muss jeder für sich selbst beantworten.
Ja, aber gehen wir trotzdem mal weiter, weil das ist, finde ich, sehr interessant. Also ich habe früher immer die Frage, die meisten stellen sich die Frage, wo bin ich, wenn ich tot bin? Ich stelle die Frage, wo war ich vor meiner Geburt? Das kann man ja auch mal fragen. Ne?
Das ist interessant.
Und das heißt, wir haben drei Ebenen, die wir zumindest dinglich machen können, wo wir sagen können, was war vorher, was ist jetzt und was ist nachher.
Ja.
Also sind wir quasi auf einer Reise, so kann man das ja auch nennen. Ne? Wir glauben immer, wir sind hier und das ist alles und alles ist materiell und so weiter.
Genau.
Das kennst du ja auch alles. Ne?
Ja.
Aber vielleicht ist es doch ganz anders, weil du von Aufgaben sprichst. Und weil, wenn du sagst zum Beispiel, vielleicht haben wir hier nur die und die Aufgabe und sollten so und so sein, dann ist das ja eine Reise.
Ja, ich habe mich ja in den letzten Jahren auf eine ganz natürliche Art, das hängt mit dem Altern zusammen. Also je älter du wirst, desto gelassener wirst du auch, desto weniger empört bist du, weil du irgendwie eine andere Akzeptanz zu den Dingen entwickelst. Ja? Und die Zeit ist etwas, was wir ja in ein Muster von Sekunden, Stunden, Tagen, Jahren gepresst haben, um uns orientieren zu können. Dagegen ist gar nichts zu sagen, weil der Mensch braucht diese Orientierung. Aber im Grunde ist Zeit eine Illusion.
Mhm.
Und wenn du dich fragst, was du eben gesagt hast, wo war ich vorher, so ist diese Frage berechtigt, weil die Energie, die jetzt durch deinen Körper fließt, ja, bist du an eine Steckdose angeschlossen? Ich glaube nicht.
Nee.
Ja. Die war natürlich vorher da und wird hinterher auch da sein.
Mhm.
Also man muss schon den Mut haben, in diese Gedanken hineinzugehen und sich nicht verblenden lassen durch diese Ratio, die in Europa ja das größte Unheil angerichtet hat für die ganze Welt eigentlich.
Mhm. Ich weiß nicht, ob der Ken Wilber ein Begriff ist. Ken Wilber hat die Bewusstseinsebenen, zum Beispiel das Rational, die rationale Ebene. Das ist die Ebenen durchläuft man immer. Also wenn man jetzt wissen will, wo es lang geht, dann durchläuft jeder Mensch ein wacher Mensch durchläuft all diese Ebenen bis hin zu Integral und so. Und die rationale Ebene, das ist die Ebene, wo sehr, sehr viele Menschen stecken. Die meisten stecken aber in der sogenannten pluralistischen Ebene, wo alles möglich ist und wo alles ist klar, also kunterbunt ist alles und so weiter.
Ja.
Ne? Das ist die Ebene, wo die meisten Menschen halt eben leben. So. Aber ich will jetzt nicht über dieses Thema, weil dann würden wir ein Fass aufmachen.
Ohne ich Ende. Will noch was erzählen, Rüdiger. Ich war mal sehr stolz kann man gar nicht sagen, aber sehr arrogant in meinem Verhalten anderen gegenüber, weil ich wusste, ich verfüge über einen geschliffenen Intellekt. Ich bin so froh, dass mir diese Arroganz genommen wurde, nämlich dadurch, dass ich auf meinen Intellekt pfeife. Ja, er hat mich nur in die Irre geführt. Ich habe mal ein sehr schönes Gespräch gesehen, ich glaube in dieser Reihe sogar mit Yoya Savasi und Ken Jebsen. Und da ging es irgendwann darum, das war mit Prinz Kars, hat sie sich unterhalten. Und da ging es darum, dass man in der Kommunikation, wenn man ins Vertrauen gerät, sich ruhig den Luxus des Schweigens erlauben sollte, hat Florian gesagt. Und da sagte Yoya etwas sehr Schönes. Ja, die Königsdisziplin der Unterhaltung. Das Schweigen.
Mhm.
Das kannst du aber nicht mit jedem Menschen machen. Da muss dieses Urvertrauen da sein in den anderen.
Mhm.
Und dann wirst du feststellen, dass das Schweigen dir ganz andere Einsichten gibt.
Ja, ich hatte früher einen Freund, das ist schon 40 Jahre her, und der kam zu mir nach der Arbeit, setzte sich hin, ich habe ihm was zu trinken gegeben und hat eine Stunde geschwiegen.
Ja.
Dann ist er rausgegangen, oh, das war aber toll heute hier.
Ja.
Das hat er mehrmals gemacht und ich dachte immer, was meint er jetzt?
Und in diesem
Schweigen,
meint
das,
wenn
was du
es
sagst.
Nicht verklemmt ist, wirst du auch eine ganz andere Zeiterfahrung machen. Es gab mal, das hat mir sehr imponiert, ein Schüler der Münchner Abschlussklasse auf der Filmakademie. Und der hatte eine geniale Idee für seine Abschlussarbeit. Der hat 5 deutsche Talkmaster, die alle ziemlich berühmt waren, Roger Willemsen und andere, eingeladen und sie in einen weißen Raum gesteckt mit statischer Kamera und hat sie gebeten, eine halbe Stunde zu schweigen. Talkmaster. Das fand ich genial. Und jetzt siehst du eine halbe Stunde lang, wie schwer sich diese Leute, diese Wortakrobaten, diese Lügner, mit dem Schweigen tun. Es war nur einer dabei, der Türk, der nachher in Verdacht stand, ein Mädchen vergewaltigt zu haben, was aber nicht stimmte und so weiter. Der war wirklich bei sich und der hat diese Chance, eine halbe Stunde schweigen zu dürfen, in Frieden genutzt. Alle anderen haben sich angeguckt, rumgegluckst, die kamen damit nicht klar. Ja, ich will nur sagen, wo der wahre Gewinn liegt. Also ja, schweigen wir eine Runde.
Naja, ich habe ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an den Zeiten Anti-Gewalt-Training, Knastarbeit und so weiter, dann habe ich den Gewaltstraftätern oft die Mondscheinsonate vorgespielt. Ja. Die ist ja ganz ruhig. Dann ist er ein Walzer. Ja. Das ist aber ganz ruhig. Und dann wurden die richtig aggressiv.
Ja.
Weil sie aber mit der Ruhe nicht umgehen konnten.
Ich habe mir mal überlegt, wieso kommen wir nicht auf die Idee, die Kinder, wenn sie zur Welt kommen, mit Mozart zu empfangen, anstatt sie ins gleißende, klappernde Scheinwerferlicht zu setzen, also sofort den totalen Horror wahrzunehmen. Nicht? Aber so weit sind wir nicht als Gesellschaft. Wir arbeiten nicht mit dem Begriff Liebe und Zuneigung, sondern wir stanzen die Leute in, ja, ich weiß nicht, in irgendwelche Formen, die gesellschaftlich dann zu benutzen sind im Sinne des Kapitals. Also es ist sehr vereinfacht, aber im Grunde läuft alles darauf hinaus.
Ja, die Leute sind dermaßen abgelenkt von sich selbst, von ihrer inneren Menschlichkeit, suchen immer nach Ablenkung. Meistens sind es dann die sogenannten ersatzbefriedigenden Systeme. Und die gesamte Industrie ist darauf aufgebaut, dass ich ersatzbefriedige, also Luxusartikel, Kleidung, 5 Paar Schuhe etc., dass die das alles produziert, damit wir ja nicht in die Ruhe kommen und mal schweigen mit uns selbst. Mit sich selbst zu schweigen, das kann ein Mensch, wenn er mit sich im Reinen ist, dann geht das. Und dann ist es ihm auch egal, ob die anderen Menschen im Reinen ist, dann bleibt er trotzdem ruhig.
Ja, und deshalb sind wir alle nicht vorbereitet, wenn jetzt im persönlichen Umfeld wirklich mal eine Katastrophe passiert. Also du verlierst einen Menschen, den du liebst. Dann bist du mit deiner Trauerarbeit alleine gelassen. Mhm. Weil diese Gesellschaft dir dabei nicht hilft, weil jeder Angst davor hat. Das ist auch die Angst vor dem Tod. Warum ist unsere Kultur nicht in der Lage, den Tod zu integrieren? Ja, dann würden wir nämlich merken, dass das kein tragisches Ereignis ist, seltsamerweise.
Also ich glaube, um das abzuschließen, ich glaube, dass die gesamte Menschlichkeit für dieses System, in dem wir leben, ein rotes Tuch ist. Das darf gar nicht passieren. Die Menschen dürfen gar nicht zu sich selbst finden, weil wer zu sich selbst findet, der braucht den schnöden Mammon ja auch nicht mehr.
Ja,
also das System würde nicht mehr profitieren und die Herrschaft würde sich wahrscheinlich auflösen oder sonstiges passieren. Angenommen, wir wären alle Buddhisten oder so. Also sieht man ja in Tibet, wie die leben. Die Ziegenbrühe oder was die trinken einen seltsamen Tee, wo wir sagen würden, ist seltsam und so weiter. Meine nächste Frage. Krieg gegen den Menschen, Krieg gegen die Natur. Warum machen wir diese Kriege? Was ist der Grund, warum wir
Krieg
Menschen
gegen die Natur führen?
Und gegen den Menschen. Wir führen sie ja gegen den Menschen. Wir führen ja nicht Krieg gegen Syrien. Wir führen ja nicht Krieg gegen Afghanistan, sondern der Mensch führt Krieg gegen sich selbst. Wie die Mausefalle, die jetzt eine Mausefalle bauen will. Würde man auch sagen, die machen Mausefallen. Der Mensch führt ja Krieg gegen sich selbst. Da hört er nicht mit auf.
Ja, und gegen die Natur. Ich glaube nicht, dass er das bewusst macht. Ich glaube, dass dieses System, in dem nur Leistung zählt, um nicht überfahren zu werden, ja, eben dazu führt, dass wir alle mehr oder weniger unfreiwillig teilnehmen an einem Vernichtungsfeldzug gegen die Natur. Das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Und der Versuch, dem entgegenzuwirken, ist sehr schwierig, obwohl ich auch gar keinen anderen Weg sehe. Also jeder sollte sich bemühen, die Dinge zu hinterfragen. Aber du siehst ja, dass Wissen alleine nichts nützt, wenn du dir mal anguckst, dass das Wissen über die Massentierhaltung allgemein verbreitet ist. Wir alle wissen, was wir den Tieren antun. Aber der Appell, den simplen Schritt vom Fleischesser zum Vegetarier zu tun, um einen Teil dazu beizutragen, dass sich das Leid der Tiere vermindert, der wird nicht getan. Der wird nicht getan, auch in deinem Freundeskreis nicht. Mhm. Ja? Und wenn du dieses Beharrungsvermögen an üble Gewohnheiten in Betracht ziehst, dann kann man schon manchmal der Meinung sein, dass sich der Kraftaufwand, positive Alternativen darzustellen, nahezulegen, eigentlich nicht lohnt, weil es für die Katze ist. Das wiederum ist aber keine Haltung, die dich persönlich weiterbringt. Du sollst einfach, sag mal, dieses Problem nicht ständig in den Fokus deiner Aufmerksamkeit legen. Es gibt keine Garantie dafür, dass deine Arbeit belohnt wird. Aber indem du sie tust, belohnst du dich selbst und darum geht es.
Es geht um, also geht es um einen selbst bei dieser ganzen Angelegenheit.
Ja, natürlich.
Ja. Nein. Also ich werde oft auf Partys angesprochen, weil ich ja Vegetarier bin, weil ich kein Fleisch esse. Da wird immer ein Thema von gemacht und ich will das ja überhaupt nicht. Und ich sage dir immer, mach du mal deine Sache, ich mache meine Sache. Ja. Weil ich festgestellt habe, ich mache es ja für mich. Ich esse kein Fleisch deswegen, weil ich jetzt als der große fleischlose Esser bekannt werden will. Das will ich ja gar nicht.
Das Gleiche gilt natürlich fürs Autofahren, für tausend andere Dinge auch. Ich will nur sagen, ich spreche keinen Autofahrer schuldig, weil die Strukturen in dieser Gesellschaft sind eben so, dass man auch häufig das Auto wirklich braucht, um von A nach B zu kommen, um den Arbeitsplatz zu erreichen und so weiter. Nicht jeder Autofahrer ist jetzt ein bewusster Umweltvergifter, obwohl er es tut. Unabhängig von der Schulbildung, weltweit gilt das. Frage irgendeinen Autofahrer, ob er sich bei laufendem Motor 5 Minuten in eine geschlossene Garage stellt. Das würde kein Mensch machen. Nee. Das heißt, das Bewusstsein ist ja da. Und trotzdem ist der Schritt zum Verzicht irre schwierig, weil, wie gesagt, alles darauf angelegt ist, das zu verhindern. Wir können aus dieser Klammer nicht raus. Wir sind im Grunde genommen sind wir Gefangene eines Systems, das Gott sei Dank jetzt vor die Hunde geht. Das ist meine einzige Hoffnung und das auch überall zu sehen. Deshalb bin ich sehr gelassen, was das angeht, weil die sind mit ihrem Latein am Ende. Wenn die Ressourcen zu Ende gehen, das tun sie jetzt allmählich, dann hat die Politik und die Wirtschaft den Gipfel der Ratlosigkeit erreicht und man braucht eigentlich nur noch abzuwarten, bis es zu diesem tragischen Ende kommt. Und es wird Millionen, Abermillionen Tote geben. Ja? Allein durch die Altlasten des Atommülls, durch die erodierten Böden, die Hungerskatastrophen provozieren und durch tausend andere Geschichten. Aber wahrscheinlich muss die Menschheit durch diese Reinigung durch. Sie muss dieses Opfer bringen, denn sie hat Schuld daran. Selbst Schuld daran. Ich beobachte das nicht mit klammheimlicher Freude, obwohl manchmal schon. Aber wenn ich sehe, dass das System sich viel schneller abschafft, als es diejenigen könnten, die an seiner Abschaffung arbeiten durch Aufklärung, dann ist das schon eine merkwürdige Situation, muss ich sagen. Also man kann sich schon eigentlich ruhig zurücklehnen. Ich habe nun das Glück, in Europa in eine Zeit des Friedens und Wohlstands hineingeboren zu werden, die es so lange, über 70 Jahre, ja noch nie gegeben hat.
Dein ganzes Leben im Grunde, ne?
Hat es nie gegeben, ja. Das ist ein außerordentliches Glück. Ich werde mir aber jetzt auch erst allmählich darüber voll im Klaren, was für ein Glück das ist, welche Freiheit ich genießen durfte. Ja, das war mir nicht immer bewusst. Noch eine Frage?
Ja, klar. Ich schließe darauf an und binde das, was wir vorher gesagt haben, hol das mal rein, dieses spirituelle Thema, was wir hatten. Der Mensch führt Krieg gegen die Natur und er führt Krieg gegen sich selbst. Meine Frage, die ich mir immer stelle, ist, wovor hat er eigentlich Angst? Warum macht er dies? Warum tötet er? Hat er Angst vor sich selbst? Hat er Angst vor seiner Menschlichkeit?
Ja.
Hat er Angst davor, berührt zu werden von der Natur? Berührt zu werden vom Leben? Hat er davor Angst?
Ja.
Hat er Angst, lebendig zu sein?
Ich würde das so sehen. Ich erinnere mich an eine Sendung, Position 3 hieß die.
Da warst du da, ne?
Ja, und da habe ich ins Publikum gefragt, wer von den Leuten, das waren ja 100 Gäste da, sich zutraut, 3 Tage... alleine in einem Wald zu leben. Da haben sich 2 Leute gemeldet. Also Angst vor der Natur ist schon da, weil wir sind entwöhnt. Wir kennen sie nicht mehr. Ja? Das ist tragisch.
Wir leben nicht mit ihr. Ne? Wir leben ja in Betonbauten. Was machen Räume mit einem?
Ja.
So, was machen Räume eigentlich mit einem? Wir leben ja nur in irgendwelchen quadratischen Räumen oder rechteckigen Räumen, sag ich mal.
Kennst du Jürgen Randers?
Glaube nicht, nein.
Das ist ein dänischer Wissenschaftler, der einen 2. Bericht an den Club of Rome geschrieben hat, letztes Jahr. Und in diesem Bericht gibt er 10 Verhaltensregeln für Eltern, wie sie sich in Zukunft ihren Kindern gegenüber verhalten sollen. Und als erstes nennt er, die Eltern sollten auf jeden Fall darauf achten, dass ihre Kinder nicht anfangen, die Natur zu lieben. Denn bald gibt es sie nicht mehr und dann hätten sie ein ständiges Defizit mit sich herumzutragen. Ich dachte, ich lese nicht richtig.
Ich denke jetzt auch gerade, ich höre nicht richtig.
Ja, ja, das steht da drin im Bericht auf Club of Rome. Also so dramatisch ist die Situation. Aber deshalb verliere ich natürlich nicht aus den Augen, was an Lösungsmöglichkeiten für eine sozioökologische Gesellschaft bereits vorhanden ist, was da liegt.
Das ist ja immens, ne?
Ja, woran wir uns nur zu bedienen brauchen. Es gibt für alles eine Alternative, eine gesunde Alternative. Das wird von den kapitalen Interessen natürlich verhindert. Wie kommt dieses Hanfverbot zustande? Das Hanfverbot ist zustande gekommen. Also ich muss dazu sagen, Hanf ist die segensreichste Nutzpflanze, die hier auf dem Planeten wächst. Über 5000 Produkte ließen sich mit Hanf herstellen. Und das Cannabisverbot ist entstanden, als die Alkoholprohibition aufgehoben wurde und die amerikanische Behörde, die da federführend war, nun händeringend gesucht hat, wie sie verhindern kann, dass sie aufgelöst wird. Und da kam man auf Cannabis. Ja, und das gilt bis heute. Das ist der absolute Irrsinn. Wir könnten, wenn wir Hanf vor 40, 50 Jahren freigegeben hätten, ja, hätten wir heute definitiv ganz andere Verhältnisse. Das ist so irrsinnig, wie diese Geschichten funktionieren. Wieder jede Vernunft.
Ja, das sind Finanzinteressen stecken ja dahinter, ja, was das Hanfverbot angeht. Das hat mit Cannabis eigentlich gar nichts zu tun.
Ja, ja, das war das. Und so wird es auch in Zukunft sein. Nur wie gesagt, die stolpern über ihre eigenen Füße und irgendwann können sie nicht mehr. Die seltenen Erden. Mhm. Die seltenen Erden, aus denen fast alle technischen, also diese, wie nennt man das?
Computersachen und so, die Handys werden davon gemacht.
Die Handys, alles. Die sind darauf angewiesen, auf seltene Erden, und die befinden sich zu 90% in China. Mhm. Also jetzt geopolitisch gesehen könnte China der zivilisierten Welt von heute auf morgen den Hahn abdrehen. Dann gibt es Krieg, das wissen wir auch.
Ja. Ne? Gibt es eine Alternative zu Krieg? Fällt mir jetzt gerade ein. Also jetzt allgemein? In Bezug auf China, also gibt es noch einen Schachzug von China, wo die eine Alternative zum Krieg hätten?
Also der Krieg wird ja geradezu gesucht. Und was ich so faszinierend finde, ist, dass es tatsächlich möglich ist, eine europäische Gesellschaft, die sich noch sehr gut an den Zweiten Weltkrieg und das ganze Leid erinnern kann, innerhalb von 50, 60 Jahren mit der Propagandamaschine der Medien wieder kriegsbereit zu schreiben. Das ist ja der Wahnsinn, wenn du die Plakate der Bundeswehr draußen siehst. Ja. Wenn du siehst, mit welcher Zielstrebigkeit die Russland provozieren, ja, ich frage mich nur, was dahinter steckt. Stecken die Schulden der Amerikaner dahinter, die durch einen Krieg natürlich schlagartig diese Hypothek loswerden würden? Ich verstehe nicht das Motiv, muss ich dir ehrlich sagen. Und ich verstehe auch nicht, dass die Friedensbewegung angesichts dieser vehementen Bedrohung nicht auf die Bahne kommt. Das ist mir absolutes Rätsel.
Die Friedensbewegung wird unten gehalten. Aber das ist ein anderes Thema, will ich mit dir gar nicht aufmachen, dieses Thema. Die Frage, die sich daran anschließt, ist, es gibt sehr viele Menschen, die das wissen, worüber wir gerade jetzt in diesem politischen Spiel, worüber wir gerade reden. Ist das nicht paradox, dass man trotzdem diese Leute wählt, die diese Probleme verursachen? Also Merkel ist ja Kanzlerin.
Ja, ich weiß nicht.
Und der Bundestag hat die und die Sitze mit den und den Parteien. Ja. Das wirst du alles wissen, muss ich nicht ausklammern.
Ich bin kein Tiefenpsychologe, aber ich persönlich erkläre mir das laienhaft folgendermaßen. Ich denke, dass im Unterbewusstsein die meisten Menschen wissen, dass sehr vieles schiefläuft, und zwar irreparabel schiefläuft. Jetzt stehen Sie vor der Wahl. Entweder Sie nehmen es zur Kenntnis, dann müssen Sie große Teile Ihres Weltbildes verändern, was eine Riesenanstrengung ist, wenn du deine Familie ernähren musst, deinen Arbeitsplatz sichern musst, die kranke Oma pflegen musst. Jeder steckt in persönlichen Geschichten. Und diese heftigen Wahrheiten zu konfrontieren, geht über die Kräfte der meisten Menschen. Und deshalb setzt ein Prozess der Verdrängung ein. Und komischerweise wählt man dann etwas, was muttiartig daherkommt. Ja, und das haben wir jetzt seit 16 Jahren. Das liegt ja wie Mehltau auf dieser Republik, aber niemanden stört es wirklich.
Du gabst das Symbol von Mutter, von Mutterschaft.
Ja, ja, ja.
Das hängt da
ja,
quasi ja, hinter, dass die Leute ja sich quasi, ach, Mutter wird schon machen, Mutter wird schon regeln ja, oder so, Mutti Merkel wird es regeln.
Weil ich meine, die Politiker, kannst du eigentlich nehmen, wenn du willst, quer durch die Parteien, die präsentieren uns ein intellektuelles Niveau, das dermaßen erschreckend ist, ja, mhm, dass man sich wirklich fragt, wieso die immer wieder gewählt werden. Also ich habe dafür keine Erklärung.
Vor kurzem war der 11. September und der Spiegel hat einen Bericht gebracht über dieses Thema, 11. September, warum seit dem 11. September 2001 so viele Leute wieder an Verschwörungstheorien glauben.
Ja.
Und ich war auf dieser Facebook-Seite von Spiegel und habe mir das angeguckt und da war niemand aus unserer Richtung, der jetzt vielleicht kritisch sein könnte, da so, sondern alle fanden das in Ordnung, was der schreibt, sind ja Idioten, ja, wie kann man das denn glauben und so. Und da war eine große Zahl, eine große Anzahl von Leuten, die also wirklich das glauben, dass das alles die Taliban gewesen sind, Osama Bin Laden hat das wahrscheinlich gemacht und so weiter und also das ist erschreckend, wie viel es waren wirklich Hunderte, die da was geschrieben haben, dass das doch so gewesen sei.
Das ist wirklich erschreckend, das kennen wir aber von anderen Ereignissen auch, also die magische Kennedy-Kugel zum Beispiel und so weiter. Du kannst ja den größten Irrsinn, wenn er den Stempel der Autorität trägt, verkaufen. Und das macht mir wirklich Angst. Also dass die Manipulationsmöglichkeiten inzwischen so weit fortgeschritten sind, die müssen ja gar nicht mehr groß taktieren. Die können ja, die wissen von vornherein, dass jede Lüge gekauft wird. Ne? Mhm. Und wohin soll denn das treiben? Das heißt, wir befinden uns wirklich im Fahrwasser von Verbrechern, ja, die hier machen, was sie wollen. Und ich war ja eigentlich mal eine Zeit lang Propagandist, eines Widerstandes, den ich persönlich nie hätte üben können, weil ich ein Feigling bin. Aber ich hätte niemanden verurteilt, wenn er den Verantwortlichen im wahrsten Sinne des Wortes an die Gurgel gegangen wäre. Ne? Was natürlich nichts ändert, weil im System sofort neu besetzt wird.
Mhm. Überschätzen wir Menschen uns nicht vielleicht auch ein bisschen? Also wir glauben ja, wir sind, sagen wir mal, die Krone der Schöpfung, wir haben alles im Griff und wir sind so diejenigen, die diesen Planeten oder unser Leben über diesen Planeten setzen, stellen können. Das ist uns egal, was da passiert. Sind die Menschen denn überhaupt so klug, wie Sie glauben, wie
Nein,
klug sie sind?
Natürlich
im Vergleich
nicht
zu anderen Leben oder so?
Aber dann musst du dir als Interviewer, ich habe mal ein Buch geschrieben, das heißt Die vierte Macht, und da habe ich 25 bedeutende Journalisten nach ihrer Verantwortung gefragt. Unter anderem eben auch Jakob Augstein, den ich eigentlich für einen intelligenten Menschen gehalten habe. Und der hat doch tatsächlich diesen Satz gesagt, die Erde macht ohne Menschen keinen Sinn. Also wenn du das implantiert hast, dieses Bewusstsein, dann kannst du ihn von der Liste der Aufklärer streichen. Ja? Ja, so geht es nicht.
Ja, vielleicht ist das so die Krönung der Pathologie über diese Vorstellung, was wir Menschen hier auf diesem Planeten sind.
Ja.
Also bei uns in der Bibel steht drin, dass wir die Krone der Schöpfung sind und dass wir uns der Erde untertan machen. Das tun wir ja.
Ja.
Das ist abrahamitische Kultur und das tun wir seit 2000 Jahren.
Aber Rüdiger, wenn wir jetzt in diese Gebiete rein diskutieren, stellen wir fest, dass wir wieder auf dem Bodensatz der Empörung und des Unverständnisses landen. Deshalb sage ich ja, vergesst diese politischen Zusammenhänge und Analysen. Sie bringen nichts, sie bringen immer nur dasselbe Ergebnis. Kümmer dich um dich selbst. Leiste mit dem, was du bist und was du kannst, Positives. Bring zumindest das, was dir zur Verfügung steht an Kraft und Energie in die Gesellschaft rein und frage nicht, was es bewirkt. Tu es einfach.
Die meisten Menschen, die in diese, ich sag mal, Aufklärungsbewegung reinkommen, die bekommen in kurzer Zeit, weiß ich nicht, 6 Monate oder 9 Monate, da fallen die in ein Loch rein. Weil das alles so erschütternd ist und weil das alles so erschreckend ist, was man plötzlich alles so erlebt. Ne? Wie kann man da wieder rauskommen, um Halt zu finden für sein eigenes Leben, was du ja gerade angesprochen hast?
Ja, also ich nenne diese Leute, die sich um Aufklärung bemühen, Mahnwesen. Ja, Mahnwesen. Da gibt es einen ganz schmalen Grat. Du musst sehr genau spüren und wissen, was kann ich mir persönlich zumuten an negativen Informationen und was nicht mehr. Mit der Ökodiktatur, in meinem Buch, die Ökodiktatur, habe ich mir zum Beispiel zu viel zugemutet. Ich habe einfach mir vorgestellt, wie eine Gesellschaft funktioniert, die eben in Geiselhaft des Staates genommen wird, weil es nicht mehr anders geht. Weil ich mich gefragt habe, was ist denn besser für die Erde? Eine Diktatur zu ihrer Ausbeutung, die haben wir jetzt, oder eine zu ihrer Rettung? Und wenn du als Schriftsteller in so eine Story gehst, dann bist du anderthalb Jahre gefangen in ihr. Und das war schrecklich. Das hat mich sehr belastet und mich sehr, also da habe ich Schaden genommen. Und das führte letzten Endes nach Jahren dazu, dass ich den umgekehrten Weg gegangen bin und eine Trilogie geschrieben habe, die nicht verschweigt, was wir hier tun, die aber alle Möglichkeiten, die wir zum Besseren haben, vorstellt und erzählt, sinnlich erfahrbar macht. Und das hat mich wieder geheilt. Und deshalb bin ich jetzt auf der Seite gelandet.
Du meinst die Maeva-Trilogie, ne?
Ja. Und ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin, weil mein Image war ja der des Nörglers, des Pessimisten, des Depressiven. Das war eine Zeit lang so. Das hätte mich fast zerstört. Es gibt viele sensible Wesen, die nicht mehr weiter konnten und wussten. Mhm. Aber ich habe die Kurve gekriegt und auch gemerkt, dass es Spaß bringt. Spaß bringt, sich um Alternativen zu kümmern. Und ich weiß, dass Ken mir mal erzählt hat, dass er sehr viel Wert darauf legen möchte, jetzt in Zukunft eben diese Dinge, die möglich sind, einem breiteren Publikum auch vorzustellen. Ich halte das für den richtigen Weg.
Du meinst Lösungen, ne?
Ja.
Was wäre denn?
Ja, weil sie einfach da sind. Man muss nicht groß erfinden. Sie liegen alle da.
Eine Lösung wäre, weil du hast das ja gerade angesprochen, eine Lösung wäre also, sein Leben zu finden. Ja, also aus seinem Leben was zu machen.
Die Voraussetzung.
Ja. Also jetzt nicht beruflich im Sinne von Karriere, sondern als Mensch.
Ja.
Was kann ich dazu beitragen, dass alles geheilt wird?
Ja, weißt du, du hast vorhin von Angst gesprochen. Warum sind Menschen so ängstlich? Wenn du dich umguckst, ist unsere Gesellschaft verfolgt ja eigentlich nur ein Ziel, sich in Sicherheit zu bringen. Mhm. Die ganzen Überwachungsgeschichten, all das Sicherheit ist über alles. Es ist eine Angst in diesem Gesellschaftskörper implantiert worden, der wirklich bis nach unten reicht. Die Leute haben Angst und Sicherheit hat für sie eine ganz bestimmte Bedeutung. Das Investment in Sicherheit ist das falsche Investment. Du musst ins Vertrauen investieren, ins Urvertrauen. Und Urvertrauen meint eben Risiko. Und wenn du bereit bist, dieses Risiko zu gehen, dann wirst du plötzlich feststellen, dass du in Korrespondenz gerätst mit ganz anderen Mächten.
Risiko zu dir selbst oder was meinst du mit
Risiko?
Oder zur Gesellschaft?
Ins eigene Leben,
ne?
Du wirst plötzlich feststellen, dass du in Korrespondenz bist mit Kräften, die unsere Vernunft so noch nie erlebt hat und auch gar nicht beschreiben kann. Jeder Mensch kennt eigentlich die sogenannten Zufälle. Es gibt keine sogenannten Zufälle. Alles ist miteinander verwoben. Und ich sagte, wenn ich hier mit dir jetzt sitze, so passiert Folgendes. Ich hindere dich daran, etwas anderes zu tun. Würdest du jetzt etwas anderes tun, würde eine andere Kausalkette entstehen. Das heißt, deine Wirkung nach außen wäre eine ganz andere. Mhm. Du würdest im schlechtesten Fall jetzt jemanden überfahren. Du würdest eingreifen in andere Schicksale und. Das heißt, jeder Mensch muss sich bewusst sein, dass alles, was er denkt und alles, was er tut, jederzeit seine Außenwirkung hat. Und das finde ich fantastisch. Den Gedanken finde ich fantastisch. Und dann kannst du dich darum kümmern, die guten und richtigen Dinge zu tun. Also vorsichtig zu gehen, achtsam zu sein und so weiter. Und wenn du da angelangt bist, dann gerätst du auf eine Ebene, wo nur noch ganz wenige Menschen dir begegnen. Und das sind die Besten. Und über die freust du dich am meisten.
Bist du der Schöpfer deines Lebens geworden?
Ja.
Das in die Richtung geht das, ne?
Ja.
Bist du auch spiritueller geworden? Aber ich glaube, das warst du schon immer, ne?
Oder sehr früh? Spirituell war ich als Kind.
am spirituellsten?
Ja, weil da habe ich mir gar nicht die Frage gestellt, was das ist. Ich war zum Beispiel der Meinung schon mit 3 Jahren, dass ich der frömmste Mensch der Welt bin. Ich habe jeden Abend gebetet, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und dieses Gefühl ist mir verloren gegangen mit 7 Jahren, das muss ich jetzt nicht erzählen, als mein Kopf geplatzt ist. Also ich will mal so sagen, die geistige Fruchtblase ist bei meiner Geburt nicht geplatzt. Deshalb war ich, was man Somnambul genannt hat, geistesabwesend.
Ja.
Und diese Splitter, die ich nach dieser Explosion zur Kenntnis nehmen musste, die glaube ich schon ein Leben lang auf. Ich will wieder in diesen Zustand zurück. Und ich habe es, was das angeht, ziemlich weit gebracht.
War das eine innere Stimme, die dir das gesagt hat? Also mit 6, 7 Jahren?
Ja,
ist das plötzlich so gekommen bei dir?
Nein,
so?
ich fuhr zur Schule und habe plötzlich ein Geräusch gehört im Kopf, das anschwoll. Und in diesem Geräusch waren Milliarden silberne Pfeile versteckt, wo jeder Einzelne auf eine meiner Gehirnzellen gezielt hat. Und ich bin gerannt in den Park, habe mich unter den Rhododendronbusch geworfen. Und es hat Peng gemacht und ich wusste nicht mehr, wer ich bin, wo ich bin, warum ich bin, wie ich bin. Ich wusste gar nichts mehr. Und das erkläre jetzt mal mit 7 Jahren einem Erwachsenen. Das ist unmöglich. Das heißt, die nächsten 7 Jahre war ich erpressbar. Ich war eine einzige offene Wunde. Und das war dermaßen hart.
Wegen dem, was dir passiert ist, weil du plötzlich ein anderer warst, geistig, bewusstseinsmäßig.
Ja, ich wurde zerstört. Also diese Sicherheit, dieses Einssein, das ich gar nicht hinterfragt habe, das aber ständig meinen Alltag bestimmt hat, war zerschmettert worden. Und mit 14 Jahren habe ich mich dann endlich gefragt, was wollen die eigentlich von dir? Die wollen, dass du lernst. Und da habe ich gelernt und dann wurde ich gut im Lernen. Ich habe das Programm mitgemacht und bin dann in meinem Traumberuf gelandet und so weiter und so fort. Und dann macht man seine normale Entwicklung, wird seine Eitelkeiten los mit der Zeit, entwickelt seine Talente mit der Sprache, lernt die Sprache irgendwann so zurückzunehmen, dass sie nicht mehr im Vordergrund steht, sondern dass sie einfach ihren Transportauftrag erfüllt, sage ich mal, ja. Und dadurch wird sie elegant und bescheiden. Und ich bin ja dankbar, dass ich dieses Talent habe und ich habe es gepflegt, weil das Einzige, was ich kann keinen Nagel in die Wand schlagen, aber ich kann schreiben und reden.
Ist das vielleicht damals passiert mit dir? War das nur eine Offenbarung wahrscheinlich, ne, damals?
Ja, ich weiß gar nicht, Offenbarung, ich habe jetzt kein plötzliches Erlebnis gehabt. Ich habe einfach nur gemerkt, dass wenn ich Gedanken formulieren wollte, mir das relativ gut immer gelang. Ja? Und naja, gut, das ist jetzt alles. Gestern leider hat sich dieses schöne Berufsbild, das ich so sehr geliebt habe, nämlich das der Journalisten, dann sehr schnell verändert. Und dann gab es über 20 Jahre hinweg den Versuch, diesen Beruf zu verlassen. Und begleitet hat mich aber über die 20 Jahre hinweg eine Existenzangst. Ich hatte Angst, plötzlich frei zu sein, kein Geld mehr zu haben. Ich war das nicht geübt, bis ich mich dann im Jahr 2000 entschieden habe, diesen Schritt zu wagen. Und das, was du dann bekommst, die Freiheit, die Entscheidungsfreiheit, deine eigenen Themen zu wählen, ist so gigantisch. Und du lernst plötzlich Menschen kennen, die das zu schätzen wissen. Ja? Und die dir ein bescheidenes Einkommen garantieren, mit denen du einen völlig anderen Umgang pflegen kannst als in den klassischen Medien. Und das ist so erfrischend und so schön. Also davon zehre ich eigentlich jeden Tag.
Bis heute, ne? Also ja, auch, du bist doch weiter von zehren.
Auch die Begegnung mit dir, wir hatten ja schon mal ein Gespräch. Das ist natürlich in dem Medienapparat, wie wir ihn kennen, gar nicht möglich. Solche Gespräche sind nicht möglich.
Ja? Es gibt ja einen Unterschied zwischen ich mache meinen Job oder ich mache meine Berufung. Ich habe eine Berufung.
Genau das.
Und was ich oft bei mir, also ich habe meine Berufung gefunden, da war ich 25. Da habe ich mich abgelöst von den ganzen Firmen. Ich hätte arbeiten können noch und nöcher damals, ja, für 80er Jahre, da gab es Arbeit ohne Ende. Aber ich habe mich immer gefragt, wieso machst du das und so weiter. Ich hatte dann großen Konflikt mit, für fremde Leute zu arbeiten. Ja. Bis ich dann auf den Trichter kam, du musst dein eigener Chef werden, ja, du musst dein eigenes Ding machen, wie man so schön sagt. Ja. Was ich dann auch gemacht habe. Und ich habe im Laufe meines Lebens eine Menge Leute kennengelernt, die mit 30, mit 40 immer noch irgendwo gearbeitet haben und plötzlich haben die ihr Ding gemacht.
Ja.
Und dann fangen die an, genauso zu reden wie du,
ja,
nämlich über Freiheit.
Ja,
dass man plötzlich frei wird.
Ja.
Es ist zwar anfangs eine Schwierigkeit, wie komme ich zu meinem Unterhalt, also wie, ja, kann ich weiter Geld verdienen? Da muss man sich halt ranhalten, ist halt so. Aber man gewinnt einen riesigen Raum an Freiheit plötzlich. Ne? Und die Leute, die so sind, abschließend noch, die lernt man plötzlich kennen.
Ja, genau das.
Vorher hat man aber sie gar nicht kennengelernt.
Also die erste Freude über die zurückgewonnene Freiheit ist gigantisch, aber du kannst natürlich nicht ewig auf ihr surfen.
Ja.
Mit dieser Freiheit einhergeht ein völlig neues Verantwortungsgefühl.
Mhm.
Wie setze ich meine Freiheit ein? Nicht nur im privaten Bereich, im Umgang mit anderen Menschen, sondern auch beruflich. Was will ich wirklich mitteilen? Ja. Und in dem Buch, was du vorhin dankenswerterweise hochgehalten hast, sind meine besten Arbeiten aus den letzten 5 Jahren versammelt, die aber nicht nur politische Aufklärung dokumentieren, sondern da ist zum Beispiel die Liebesgeschichte mit der Pflege drin, die mich mal 14 Tage zu Hause begleitet hat, ja, und dann in der Wasserflasche ertrunken ist, worüber ich sehr traurig war. Ich habe ein Begräbnis gegeben und so weiter. Ja,
ja.
Und ich habe ja festgestellt, dass die Menschen, dass gerade solche Geschichten auch mögen. Jeder kennt das ja. Es wird nur nicht thematisiert. Aber indem du es thematisierst, zeigst du Demut anderen Geschöpfen gegenüber, egal wie groß oder klein sie sind. Und es gibt auch diesen Filmzyklus Karate Kid. Kennst du vielleicht?
Nee, habe ich. Nee. Ich gucke ab.
Das sind 3 Folgen, wo jemand diese Kampfkunst erlernen will. Und sein Meister Miyagi bringt ihm aber erst einmal bei, dass, das ist ja auch für dich interessant, Kampfkunst.
Mhm.
Das Kampfkunst alleine ist gar nicht das Ding, es ist die Lebenseinstellung dahinter.
Mhm.
Und jetzt kommt dieses Mädchen in ein tibetisches Kloster und sitzt mit diesem Mönchen am Tisch, das ist schon mal eine große Ehre für sie, und da läuft eine Fliege über den Tisch und sie will so machen. Und ein Mönch greift ihr die Hand weg,
mhm,
und erklärt ihr, was das ist. Und diese Zusammenhänge, die haben wir ja alle nicht verinnerlicht. Die muss man sich erarbeiten. Und wenn dir das gelingt, dann findest du zu einer ganz anderen Autorität. Und dann hast du auch wirklich was zu sagen, was den Leuten etwas bringt.
Mhm.
Ja? Du wolltest wissen, ob ich weise geworden bin. In gewisser Weise ja. Ich habe vor ein paar Jahren noch ganz anders gesprochen.
Mhm. Müssen wir wieder beziehungsfähiger werden? Also dieses Spiel mit der beziehungsfähiger zum Leben, zur Natur.
Ich würde mal sagen,
wir
das
ja
hängt
eben schon,
mit der,
ne,
Figur der Frau zusammen.
Reden wir mal über die ganze Natur, nicht nur über die weibliche Natur.
Ja.
Müssen wir beziehungsfähiger werden, was das angeht?
Weiß ich
Sind
nicht.
Wir beziehungslos?
Also, an mir stelle ich eigentlich fest, dass ich immer beziehungsloser werden möchte. Ich lasse ja kaum noch Menschen an mich heran. Zu Hause besucht mich niemand, außer den 5, 6, 7 Leuten, die ich wirklich gerne empfange. Also, das ist jetzt, aber hat nichts damit zu tun, dass ich Menschen nicht mag. Es hat etwas damit zu tun, dass mir in meinem hohen Alter ja auch gar nicht mehr so viel Zeit bleibt, um die Dinge so auf die Reihe, die Erkenntnisdinge so auf die Reihe zu kriegen. Und das ist mein großes Ziel, dass ich abdanken kann, ohne es zu bemerken. Das ist eine Navigation. Ja, ich möchte nicht an der Krankheit sterben, ich möchte nicht erschossen werden, ich möchte es selbst in der Hand haben, weil ich glaube, dass es da keinen Schnitt gibt zwischen Körper und Nichtkörper, sondern dass es einen Durchgang gibt, den du unter Umständen nicht bemerkst. Das habe ich irgendwann mal geträumt und ich glaube daran.
Bereitest du dich auf den Tod vor? Schon jetzt, gedanklich?
Ja, so vorbereiten als Programm sicher nicht. Aber wenn du 70, 75 Jahre alt wirst, das wird dir genauso passieren, dann ist der Tod ein permanentes Thema, mit dem du aber seltsamerweise deinen Frieden schließt. Ich war ja jetzt 7 Monate krank. ich muss nicht erklären, woran die Krankheit bestand, aber ich war außer Gefecht und habe doch tatsächlich still und heimlich darum gebeten, mich hier wegzunehmen. Das war eine Sehnsucht. Dann kam ich wieder zu Kräften, konnte wieder schreiben, arbeiten, diskutieren, Leute treffen und fühle mich jünger denn je. Also jetzt möchte ich das nicht mehr. Ja? Außerdem bist du ja nicht dein Meister, was das angeht. Das sind und da komme ich wieder auf das zu sprechen, was ich eingangs sagte. Du hast niemanden sonst als dich selbst, um diese Welt wahrzunehmen und zu begreifen. Und wenn du das einmal verinnerlicht hast, dann korrespondierst du wirklich mit einer anonymen Macht, die ich gar nicht benennen will. Nennen sie Gott oder was weiß ich. Ich nenne sie nicht Gott. Aber sie ist gegenwärtig und immer. Und das ist Frieden auch auf eine Art. Ja,
ja, der Begriff des Friedens, der ist ja, wenn man ihn mal analysiert, Friedhof. Zufriedenheit und so weiter, der geht alle auch in, oder jetzt hat er endlich seinen Frieden gefunden, sagen wir über die Menschen, die gestorben sind. Jetzt hat er seinen Frieden gefunden. Das gibt es ja bei uns, dass wir das sagen. Es hat damit viel zu tun.
Ja,
damit, meint man diese Ebene damit, was du gerade angesprochen hast?
Nein, weil darüber traue ich mir gar kein Urteil zu, ob Seelen, die ihren Körper verlassen haben, ihren Frieden gefunden haben. Ich glaube, dass es ein Zwischenreich gibt, dass die Seelen, die vor ihrem Tod noch keine spirituelle Verbindung in sich aufbauen konnten, dass die hängen an der Vergangenheit, dass es Erinnerungen gibt, dass es ein Zwischenreich gibt, das nennt man auch, ich weiß nicht, im tibetanischen Totenbuch ist es das Bardo. Und im Bardo sind all jene gefangen, die nicht loslassen können. Mein Vater zum Beispiel konnte nicht loslassen. Der war hochintelligent, unglaublich belesen. Aber er konnte mit dem Tod nicht umgehen. Er hat da keinen Frieden gefunden. Und diese Leute kommen dir natürlich entgegen in deinen Träumen, in deinen Erinnerungen. Das ist auch gut so. Man bleibt in Korrespondenz. Ja, ist okay. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich ja als Spinner irgendwann mal.
Das glaube ich kaum, dass du als Spinner. Nein, das glaube ich kaum. Viele Menschen denken so, wie du das, was du gerade gesagt hast. Das ist eine Energie, Kraft, wie auch immer. Wir nennen die halt Gott. Wir haben gelernt, die Gott zu nennen, dass es die gibt und die uns führt, auch bis in den Tod hinein. Also, das
ja, aber
denken
ich
viele
auf
Menschen.
Auf jeden Fall, das darf ich jetzt einmal sagen, dem Eindruck entgegenwirken, als sei ich jetzt so vergeistigt, dass mir das Weltgeschehen am Arsch vorbeigeht. Das ist nicht der Fall. Ich sehe durchaus meine journalistische Arbeit nach wie vor mir. Ich habe ja nur dieses Instrument zur Verfügung, die Sprache, und ich möchte mit ihr nach wie vor und vielleicht viel intensiver als zuvor auf Missstände hinweisen, aber eben auch auf Möglichkeiten, diese Missstände zu bereinigen. Das ist eine regelrechte Aufgabe, eine Pflichtaufgabe, der ich nachkommen muss. Ich kann mich nicht von ihr entbinden. Ja, das geht einfach nicht.
Das ist so ein inneres Gefühl, das du hast, ne?
Ja, das ist mein Job. Ja, und ich mache ihn gern.
Und warum machst du, warum schreibst du noch immer so viel? Was willst du damit bezwecken?
Ich schreibe gar nicht viel. Ich bin ja ein fauler Hund eigentlich.
Ja?
Ja, ja. Ich habe das Glück, dass meine Arbeiten von zwei Foren gerne genommen werden, das KenFM und Rubicon. Ich kann schreiben, was ich will, und es wird durchgewunken. Das ist natürlich auch eine Geschichte, die dir eine große Aufmerksamkeit auferlegt. Was biete ich an? Und da mache ich mir bei jedem Artikel vorher enorme Gedanken. Es ist nicht so, dass ich das wie früher im Journalismus so mit leichter Hand rausrotze, sondern jedes Ding soll irgendwie im übertragenen Sinne auch ein kommunikatives Kunstwerk werden. Ja, das ist mein Ehrgeiz. Ich entlasse nichts mehr aus dem Computer, mit dem ich nicht hundertprozentig einverstanden bin, aber nicht aus Eitelkeit, sondern wenn ich einen Artikel schreibe, prüfe ich ihn darauf hin, ob er eine Außenwirkung hat, die ich erzielen wollte. Ja? Und dabei habe ich jede Art von Freiheit geschenkt bekommen von diesen beiden Foren und von anderen, muss ich auch dazu sagen. Ab und zu bildet sich die Idee zu einem Buch heran, dann lasse ich die wachsen und so weiter. Ich bin sehr alt geworden und eigentlich geht man davon aus, wenn man ja erlebt, wie links und rechts, vorne und hinten die Menschen wegsterben, mit denen du auch ein Leben lang zusammen warst. Das ängstigt mich nicht. Ich habe ein ganz langsames Tempo angeschlagen mit meinen Arbeiten, als hätte ich alle Zeit der Welt. Das ist das Komische. Ja? Ich bin überhaupt nicht hastig oder so. Mhm.
Würdest du gerne mehr schreiben?
Nein.
Würdest du nicht?
Nein, das...
Das reicht dir so, wie es jetzt ist?
Ja, weil es auf natürliche Art und Weise, dieser Output, auf natürliche Art und Weise mit meinem Tempo korrespondiert. Ich setze mich nicht unter Druck. Mhm. Ich möchte nicht, wie ich es früher gelegentlich getan habe im Job, also im Journalismus, Dinge veräußern, die nicht gut durchdacht waren, die auch viel mit Eitelkeit zu tun hatten und so weiter. Ja, das möchte ich nicht mehr. Und hier in dem Buch 99 Not sind 99 Geschichten enthalten, auf die ich stolz bin. Mhm. Und ich habe mein Verleger hatte diese Idee, aus dem Internet gesammelt, weil irgendwann gehen die Geschichten im Internet verloren. Und sie hier schriftlich zu haben, ist eine große Befriedigung.
Meine letzte Frage an dich, Dirk. Kannst du das Wunder des Lebens erklären? Für dich? Was ist für dich das Wunder des Lebens?
Das auf der Basis deines Atems, ja, der kann ja auch abreißen, dann ist es vorbei, immer wieder tiefe Einblicke möglich sind in Welten, die der Verstand dir nicht bereitet. Einstein hat ja mal gesagt, dass es die meisten Menschen nicht an Wunder glauben. Aber er würde es einfach vorziehen, das ganze Leben als ein einziges Wunder zu begreifen. Mhm. Ja, und ähnlich sehe ich das auch. Das Wunder des Lebens ist nicht zu erklären. Und es verändert sich ja auch ständig. Du liegst auf einer Wiese, müde, möchtest eigentlich schlafen und hörst einer Biene zu. Dann machst du die Augen auf und guckst, wie sie sich in eine Blume setzt. Das alleine ergibt eine unendlich schöne Geschichte, wenn du genau beobachtest. Und erst wenn du genau beobachtest, und zwar alles, und auch hörst das Rauschen eines Flusses, das Wiegen einer Blume im Wind und. Wenn du diese Kleinigkeiten zusammenfassen kannst, dann bist du im Zustand der Liebe. Und die Liebe ist meiner Ansicht nach der Feinstoff, der das Leben im Innersten zusammenhält. Die kann auf unterschiedlichste Art passieren. Du kannst sie auch auf unterschiedlichste Art geben. Aber du musst immer sicher sein, dass, wenn du sie gibst, dass es nicht aus Berechnung geschieht und auch nicht aus der Absicht heraus, etwas zurückzubekommen. Das Geben darf nicht an den Gedanken gekoppelt sein, was kriege ich dafür. Mhm. Wenn du das hinkriegst, dann kriegst du was dafür.
Siehst du die Natur so? Hm? Siehst du die Natur auch so?
Weiß ich nicht, weil ich romantisiere die Natur gelegentlich, weil die Naturgesetze sind ja auch ein Hauen und Stechen. Ja, da bringt ja auch, also da gräbt ja auch eine Pflanze der anderen das Wasser ab. Und die Tiere im Überlebensinstinkt bringen halt den anderen eben auch um. Ich weiß nicht, ob da wirklich Frieden herrscht. Das wäre falsch, es so zu sehen. Also, wie gesagt, je intensiver ich mich damit beschäftige, desto mehr bin ich bereit zu akzeptieren, dass ich nichts weiß. Dadurch bekommst du eine neutrale Aufsicht. Du bist nicht vorgefertigt. Du gehst nicht mit einem Urteil an irgendetwas ran. Und die Sprache, und da muss ich ihr jetzt widersprechen, tut ja nur eins. Sie etikettiert Begriffe und Personen und Gegenstände. Indem sie das tut, macht sie den Blick auf das Eigentliche, versperrt sie schon. Worte sind Versperrer. Ja? Wieso benenne ich eine Rose eine Rose? Mhm. Indem ich das tue, habe ich doch schon ein festes Bild davon. Wenn ich jetzt aber ohne Wortschöpfung dieser Pflanze begegnen würde und nicht das Wort Rose im Kopf hätte, würde ich sie anders sehen können. Das ist harte Arbeit, darum bemühe ich mich, ob mir die Zeit dazu bleibt, weiß ich nicht.
Ist Liebe loslassen? Hm? Kommt man zur Liebe durch Loslassen?
Ich weiß es nicht, Rüdiger, ich weiß es nicht. Du musst einfach ein Gefäß bleiben. Du darfst dich nicht abfüllen mit unnötigen Gedanken und falschen Postulaten. Ich weiß es nicht.
Ich danke dir für dieses Gespräch, Dirk.
Danke, hat mir Spaß gemacht.
Das war eine weitere Sendung hier auf KenFM, Empathie. Und ich hoffe, ihr lasst in eurem Herzen mehr Empathie zu. Bis demnächst.